Für die Bibelarbeiten, die werden sich der Tobi und ich teilen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, seid herzlich eingeladen aufzuschlagen. 1. Thessalonicher 5,23. 1. Thessalonicher 5,23. Und da schreibt der Apostel Paulus Folgendes an die Christen in Thessaloniki, in Griechenland. Und da haben wir diese Dreiteilung oder diese drei verschiedenen Aspekte unseres Lebens. 1. Thessalonicher 5,23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Zwei Dinge erkennen wir hier. Erstens, dass von der Bibel her gesagt wird, es gibt Geist, es gibt Seele und es gibt Leib. Und zweitens lesen wir hieraus, dass es Gottes Anliegen ist, dass unser Geist und Seele und Leib bewahrt bleibt und heil wird. Im Wort geheiligt ist das Wort heil. Heil werden, gesund werden und bewahrt bleiben an Körper, Seele und Leib. Es ist ja so, Atheisten würden zum Beispiel darauf bestehen, dass der Mensch nur aus Leib besteht. Es gibt nur Leib und sonst gibt es nichts. Aber da gibt es keine Seele und schon gar keinen Geist. Nun, die Bibel sagt, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und ich möchte jetzt ein bisschen schauen, wie sieht das tatsächlich aus? Zum einen von der Bibel und dann in der Realität unseres Lebens. Ich beginne mal mit dem Leib, weil der Leib ist relativ offensichtlich. Dass wir einen Leib haben, da brauchen wir nicht diskutieren. Du brauchst nur deinen Nachbarn zu zwicken, kannst mal probieren oder haust ihm eine rein. Dann merkst du, da ist ein Leib und er sagt was darauf. Hör auf oder sonst was. Damit hast du bewiesen, es gibt einen Leib. Übrigens, die Materialien, aus denen wir bestehen, jeder von uns ähnlich, der eine halt ein bisschen mehr Kilo, der andere ein bisschen weniger. Aber im Prinzip ist es ähnlich. Einer hat mal das studiert und festgestellt, rein materiell besteht der Mensch aus Fett, ungefähr so viel, dass man 7 Stück Seife herstellen könnte. Du bestehst aus Eisen, genug um einen 100er Nagel zu machen. Aus Zucker, genug Zucker, um eine Zuckerdose zu füllen, die am Frühstückstisch steht. Phosphor, ungefähr so viel, dass du 2200 Zündholzköpfe bestücken könntest. Magnesium, Schwefel, Wasser und so weiter. Und der Mann, der diese Aufstellung gemacht hat, hat gesagt, das Ganze kannst du im Supermarkt um ungefähr 20 Euro kaufen. Und das stimmt. Rein materiell, das, was hier sitzt und das, was du hier siehst, ist ungefähr 20 Euro wert. Mehr nicht. Adam heißt ja auch Mensch. Und Adam heißt aber auch Erde oder Staub. Und eines Tages wird der Pfarrer auch über deinen Leib sagen, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Mehr ist unsere Materie nicht. Das ist Erde, es ist Staub. Es ist nichts Besonderes. Es ist nun so, obwohl der Leib rein materiell relativ wenig wert ist, ist er ziemlich wichtig. Und wir werden heute noch darauf zu sprechen kommen, nämlich von der Bibel her. Solange wir ihn haben, müssen wir auf unseren Leib schauen, denn der Leib ist die einzige Möglichkeit, wie ich mit euch reden kann. Wenn ich jetzt tot umfalle, dann kann ich euch geistlich auch nichts mehr geben und seelisch auch nicht. Kann gar nichts mehr tun. Das heißt, der Leib ist die Voraussetzung, dass wir Beziehung haben können. Darum wollen ja auch geliebte Menschen leibhaftige Beziehungen. Die wollen sich ja treffen. Was, es genügt nicht, wenn du verliebt bist, jeder von euch war schon mal verliebt, nehme ich an, dass du sagst, ja, ich mit meinen Geliebten bin ich seelisch verbunden. Das ist alles, das genügt uns. Er ist in Bonn und ich in Wien, völlig okay, die nächsten 30 Jahre, wir sind verbunden. Das spielt sich nicht. Du willst leibhaftig verbunden sein. Leib ist extrem wichtig, wir kommen dann noch. Also Leib ist ziemlich offensichtlich. Zweitens, was ist die Seele? Und die Frage, wo ist die Seele im Menschen? Wiederum, Atheisten würden hier sagen, schau, ich habe einen Leichnam seziert, das machen ja einige Leute, die schneiden einen Leichnam auf und er kann sagen, ich habe den Leichnam in tausende Einzelstücke zerlegt, jedes Organ rausgeschnitten und so weiter und ich habe Leib gefunden, aber keine Seele. Schlussfolgerung, es gibt keine Seele. Ist irgendwie logisch, kann man nachvollziehen. Ich habe andere Frage. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Orgelbauer bist, wir hatten mal einen, der war Teilnehmer, ein Orgelbauer, und der zerlegt die Orgel in tausende Stücke. Orgeln sind ziemlich große Orgeln, komplexe Instrumente. Der zerlegt die Orgel in Stücke, in Schräublein, Hämmerchen, Pfeifen, alles Mögliche. Und du findest alle mögliche Materie, aber weißt du, was du nicht findest? Die Musik. Schlussfolgerung, es gibt keine Musik. Und seht ihr, dabei ist die Orgel geschaffen ausschließlich, um Musik zu erzeugen. Aber die wirst du nie finden. Und der Leib ist so wie die Seele im Leib ist so wie die Musik in der Orgel. Unser Körper drückt das aus, was unsere Seele ist. Darum am Gesicht kann man extrem viel ablesen. Wie ein Mensch auf dich zukommt, wie ich auf dich zukomme, und wenn du Menschenkenntnis hast, kannst du ablesen ungefähr, wie es dem geht. Auch heute in der Höhle habe ich oft gesehen, ich weiß ungefähr, wie es der jetzt geht oder dem. Weil das Gesicht spricht eine Sprache. Die Seele drückt sich über unseren Leib aus. Und die Seele ist der Ausdruck unserer Persönlichkeit, unserer Lebendigkeit. Das heißt, die Seele beschreibt unsere Art, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Das, was wir verlangen, was wir bedürfen, das ist seelisch, das ist unsere Seele. In unserer Seele hoffen wir, glauben wir, denken wir. Schlag's mal auf Genesis 2, Vers 7. Genesis ganz am Anfang, 1. Mose 2 und Vers 7, als Gott den Menschen erschuf, 1. Mose 2, 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden. Hier haben wir es, das ist der Leib. Und hauchte in seine Nase Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Das ist übrigens ein wunderschöner Vers, denn als Gott den Menschen schuf, den Leib, hauchte er ihm in die Nase ein. Das war der erste Kuss, die erste Freundschaftsgeste, die erste Liebesgeste. Und er hauchte sein eigenes Leben in den Menschen ein und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Darum, wenn ein Mensch stirbt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich habe schon relativ viele Tote gesehen. Zum einen, weil ich im Bergrettungs- und Höhlenrettungsdienst bin, da kommt man halt öfter zu Tote. Und auch, weil ich älter werde, sterben immer mehr Verwandte und Bekannte und Freunde. Das ist eine Alterserscheinung. Aber wenn ich so eine Leiche sehe, auch die ich kenne, da habe ich oft das Gefühl, das ist er nicht mehr. Das ist nur noch die Hülle, aber das ist nicht mehr der Mensch, mit dem ich gelebt habe. Und das ist dieses, wo man merkt, der Mensch, die Seele, ist nicht mehr präsent. Es ist nur noch die Hülle da. Übrigens, und das ist ganz interessant, das zu realisieren, im griechischen Denken, und wir alle sind geprägt vom griechischen Denken, da können wir nichts dafür, das hat mit unserem Schulsystem, unserer Philosophie zu tun, das wird unser Körper und Seele, die meisten glauben nämlich, dass wir Körper und Seele haben, egal ob sie gläubig sind oder nicht. Darum gibt es Psychiater, Psyche ist Seele. Und die meisten sehen aber Körper und Seele als zwei verschiedene Substanzen. Das nennt man den Dualismus. Körper ist eine Sache, Seele die andere Sache. Dualismus heißt zwei verschiedene Dinge. Und im religiösen griechischen Denken ist der Leib, der Körper immer das Minderwertige, das Böse, das Irdische, das, was uns vom heiligen Leben abhält. Und die Seele wird gesehen als das Hochwertige, das Unsterbliche, das Himmlische. Aber, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, in der Bibel gibt es diese Teilung nicht. In der Bibel wird der Mensch nie nach Substanzen aufgeteilt, sondern in der Bibel wird der Mensch, Leib, Seele, Geist, immer als Ganzes gesehen. Nämlich in seinen Beziehungen. Man nennt es in der Fachsprache Beziehungsontologie. Und damit kommen wir zum dritten. Was ist der Geist? Der Geist im Menschen, der beschreibt unsere Beziehungsfähigkeit. Und das ist einzigartig im Menschen ausgeprägt. Und zwar die Beziehungsfähigkeit, ich nenne es die vertikale Beziehung zu Gott und die horizontalen Beziehungen zu anderen Menschen. Der Geist im Menschen macht uns zum Gegenüber Gottes. Wir können als Mensch mit Gott kommunizieren und mit Gott Gemeinschaft haben. Und der Mensch kann mit anderen Menschen in Beziehung stehen auf verschiedenen Ebenen durch den Geist, den Gott uns gegeben hat. Was jetzt hier faszinierend ist, ist, dass die moderne Medizin, es sind ja unter uns auch Krankenschwestern, ich glaube Arzt ist diese Woche keiner dabei, so will ich mich erinnere, oder? Aber in der modernen Medizin hat man inzwischen genau diese dreischichtige Aufbau des Menschen erkannt. Nämlich, man hat erkannt, um einen Menschen zu heilen, genügt nicht nur die Somatik, Soma ist der Leib, es genügt nicht nur den Leib zu heilen, das ist zwar extrem wichtig, wenn wir krank sind, gehen wir zum Doktor und in meisten Fällen oder in vielen Fällen kann uns geholfen werden und das leibliche Problem, dem kann abgeholfen werden. Dafür sind wir sehr froh über die moderne Medizin. Aber manchmal genügt es nicht, den Leib eines Menschen zu heilen, weil seine Seele krank ist. Darum gibt es heute die Psychosomatik. Weil auch die Psyche kann krank sein und braucht dann Heilung. Und jetzt hat man erkannt, manchmal genügt es nicht, wenn man den Körper, das Soma, heilt. Es ist auch nicht genug, wenn die Psyche, die Seele geheilt wird, sondern der Mensch ist krank in seinen Beziehungen. Pneuma, das ist der Geist und darum gibt es heute in der modernen Medizin die Pneumapsychosomatik. Das fasziniert mich deshalb, weil in der Bibel steht das schon tausende von Jahren. Und das ist etwas, was mich am Wort Gottes so fasziniert, was zum Beispiel gute Psychologen rausfinden. Wunderbar, ich liebe Psychologie, soweit ich halt das lesen und lernen kann. Weil das, was gute Psychologie ist, findest du alles im Wort Gottes. Und das ist das Schöne daran. Auch ähnlich ist es zum Beispiel, in der Psychologie hat man eben das auch erkannt, diese dreifache Zusammensetzung des Menschen. Vor circa 100 Jahren, da hat jemand, ich glaube Binet, ein Franzose war das, hat den sogenannten Intelligenzquotienten nicht erfunden, aber er hat ihn halt aufgebracht. Und hat gesagt, und da gibt es diese EQ-Tests halt, wie, hat von euch das mal jemand gemacht, so einen EQ-Test? Ja? Nee? Wer hat mal so einen gemacht? Ha? Ah, okay. Ich habe nie einen gemacht. Ich glaube, ich mache auch keinen mehr. Das lohnt sich eh nicht. Da wird nicht allzu viel herauskommen. Aber was man festgestellt hat, oder was man geglaubt hat, ist, je intelligenter ein Mensch, je höher sein IQ, desto erfolgreicher wird er sein im Leben. Und das hat sich herausgestellt, das ist falsch. Du kannst nämlich einen extrem hohen IQ haben und du kannst extrem töricht leben. Und ich kenne Menschen, ich weiß nicht, ob die einen niedrigen IQ haben, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, die sind relativ einfach, sagen wir mal so. Aber die leben extrem weise und sehr glücklich. Das heißt, der IQ hat mit deinem Lebenserfolg relativ wenig zu tun. Und darum hat man dann schon, das ist sicher schon 40, 50 Jahre aus, erkannt, es geht nicht nur um den IQ, es geht auch um den EQ. Der emotionale Quotient ist extrem wichtig, um ein erfolgreiches, wenn ich sage erfolgreich, das heißt gesellschaftlich, finanziell, in jeder familiär, in jeder Beziehung ein gutes Leben zu führen, brauchst du einen hohen EQ, emotionalen Quotienten. Das heißt, ein Mensch, der weiß, wie er seine Intelligenz richtig einsetzt, ein Mensch, der auch barmherzig sein kann, ein Mensch, der zuhören kann, das ist ein hoher emotionaler Quotient. Und seit circa 20 Jahren hat man erkannt, wenn man wirklich ein gesunder Mensch sein will, ist nicht nur gut ein guter EQ, ein guter EQ, sondern es braucht einen SQ, den spirituellen Quotienten. Und das hat damit zu tun, dass ein Mensch nach dem Sinn des Lebens fragt. Die Sinnfrage und die Beziehungen, in denen er steht, einbezieht. Genau, Körper, Seele, Geist. Das ist moderne Psychologie. Und das ist, was mich so fasziniert. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf das eingehen. Ich nenne das die unsterbliche Irrlehre innerhalb der Kirche, nämlich der sogenannte Dualismus. Es gab schon damals und es gibt heute in unserer Kirche eine ungesunde Lehre, die hat mit dem Leib zu tun. Man nannte diese Lehre zur Zeit des Paulus die Gnosis. Schlagt mal auf 1. Timotheus 6, Vers 20. Für die, die ein bisschen Bibel mitschauen wollen und sich das ein bisschen verinnerlichen wollen und von der Bibel her sehen. 1. Timotheus 6, Vers 20. Da schreibt der Apostel Paulus an Timotheus: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu dem sich einige bekennen und vom Glauben abgeirrt sind. Dieses Wort Erkenntnis ist das griechische Wort Gnosis. Da gab es schon damals unter den Christen Leute, die sagen, wir haben eine besondere Erkenntnis. Und um diese Erkenntnis zu erlangen, musst du dich. Und jetzt ist die Frage, was haben diese falschen Lehre gesagt? Sie haben gesagt, du musst gewisse Dinge meiden, und zwar vor allem leibliche Freuden. Und da entstand dieser Dualismus, den es bis heute in unserer Kirche gibt. Das heißt, dieses Denken, der Körper ist das Minderwertige, den muss man züchtigen, den muss man peinigen, weil der verführt dich vom Glauben. Und die Seele, das ist das Hochwertige, das Himmlische. Und lest mal im 1. Timotheus 4, ich lese die Verse 1 bis 4. Hier wird der Inhalt der Gnosis beschrieben. 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 4. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Starke Worte, das ist dämonische Lehre und betrügerische Geister. Vers 2. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und jetzt ist interessant, was haben diese Lügenredner gepredigt? Sie verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Das waren die zwei Dinge. Sie haben nämlich geboten, halt dich vom anderen Geschlecht fern und Askese ist übrigens Käse, du sollst nicht alles essen, du sollst deinen Leib züchtigen. Das ist betrügerische Lehre, das ist dämonisch, sagt Paulus. Warum? Er fährt weiter. Sie verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Die Gnosis hat gesagt, du musst dich von gewissen Dingen fernhalten, den Leib züchtigen, dann wirst du geistlicher. Und wisst ihr, das ist ja nur ein Aspekt, aber ihr habt sicher schon oft gehört, ich weiß nicht, von welcher Kirchengemeinde du kommst, ob das eher charismatisch, pfingstlich oder evangelisch oder freikristlich ist, spielt auch keine Rolle. Aber du hast ganz sicher schon gehört, dass durch den Glauben Menschen geheilt wurden und werden. Dein Glaube hat dich geheilt, sagt Jesus einige Male in den Evangelien. Das heißt, wir sehen Glaube als etwas Positives, als etwas Gutes, als etwas Heilendes. Aber ich möchte euch bewusst machen, es kann sein, oder ihr habt es auch schon erlebt, dass manchmal Christen trotz ihres Glaubens nicht geheilt wurden. Und noch etwas anderes. Es gibt gar nicht wenige Christen, die sind wegen ihres Glaubens krank. Weil es gibt einen ungesunden Glauben und der kann dich krank machen. Ich kenne gar nicht wenige Christen, die sind krank in ihrem Denken, weil sie einen ungesunden Glauben haben. Und manchmal ist es nicht so, dass der Glaube uns heilt. Es kann sein, dass unser Glaube geheilt werden muss, weil unser Glaube ungesund ist. Und Paulus hat das öfter mal angesprochen, speziell im Brief von Titus, schlagt es weiter, im Timotheus und Titus wird das angesprochen, aber nur ein paar Seiten, gerade hinter dem Timotheus, Titus 1, Vers 13 zum Beispiel, schreibt er an Titus und warnt ihn vor diesen Irrlehren und sagt, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, diese Irrlehrer, damit sie im Glauben gesund seien oder werden. Deren Glaube musste gesund werden, weil ihr Glaube krank war. Es gibt eine gesunde Lehre. Im Kapitel 2, Vers 2 lesen wir zum Beispiel, Titus 2, 2, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben. Wir sind aufgefordert, einen gesunden Glauben zu haben. Nun, ich möchte hier einen Aspekt erwähnen, den ich immer wieder, wo Leute treffe, die einen ungesunden Glauben haben, der sie krank macht. Und das hat zu tun mit diesem Dualismus, mit dieser Trennung von Körper und Seele, was die Bibel nicht tut. Jetzt möchte ich euch die zwei stärksten Bibelstellen zeigen, die von Lehren verwendet werden, die sagen, der Leib ist minderwertig, den musst du züchtigen. Es ist nur die Seele, was wichtig ist. Schlag's mal auf 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Ich gebe euch die zwei stärksten Bibelstellen vom Neuen Testament. Und wenn du die liest, denkst du dir, ja, aber die Griechen, die haben ja recht. Das ist ja biblischer Glaube. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Sagen Sie, schau, hier steht's. Die Welt ist böse, schlecht, die musst verachten. Alles, was weltlich ist, musst verachten und nur was göttlich ist, das musst du suchen. Eine noch stärkere Stelle geht zu Jakobus 4, Verse 1 bis 4. Jakobus 4, Vers 1 bis 4. Da steht es noch direkter. Jakobus 4, 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet. Ihr könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und sie sagen, schau, hier steht's. Alles, was die Welt bietet, das Irdische, das Leibliche, das ist alles schlecht und es ist nur gut, was Gott und so weiter zu tun hat, die Seele. War vor, ich weiß nicht, letztes Jahr in Deutschland unterwegs, bin ich ja öfter, und da kam ein Mädchen auf mich zu, nach dem Vortrag aus einer bestimmten christlichen Gemeinschaft, und sie hatte ein extrem schlechtes Gewissen. Und habe ich gesagt, nach einer Zeit habe ich gesagt, warum hast du so ein schlechtes Gewissen? Warum fühlst du dich so schlecht als Christ? Dann hat sie erzählt, ja, ich habe einen Freund und mein Freund, der ist so extrem geistlich und ich bin so ungeistlich. Dann habe ich gesagt, warum sagst du das? Warum bist du ungeistlich und dein Freund geistlich? Dann hat sie gesagt, ich gehe gern mit meinen Freunden aus und trinke auch mal ein Glas Wein. Und mein Freund, der bleibt zu Hause und studiert die Bibel. Ich gehe gern mal Skifahren und habe Spaß dabei. Mein Freund geht in die Gemeinschaft. Ich gehe gern mal tanzen, das würde er nie tun. Er ist so geistlich und ich bin so ungeistlich. Das heißt, für dieses Mädchen, sich von allen weltlichen Dingen, was trinken, Skifahren, tanzen, was immer, fernzuhalten, das ist geistlich. Und wenn ich mich da einbringe und mitmache, dann bin ich ungeistlich. Aber das ist die falsche Lehre. Und wir müssen unterscheiden zwischen irdisch und fleischlich. Das sind zwei verschiedene Dinge. Paulus hat gesagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Und jetzt lesen wir nochmal Jakobus 4. Wir sind jetzt noch da und jetzt lesen wir es nochmal genau. Denn das wird oft missbraucht, leider. Worüber spricht Jakobus hier? Jakobus 4, 1. Woher kommen Kriege, Streitigkeiten? Nicht aus euren Lüsten, Vers 2. Ihr begehrt, ihr tötet, ihr neidet, ihr streitet, ihr führt Krieg. Ihr bittet aus euren Lüsten heraus. Wisst ihr, wovon Jakobus hier spricht? Er spricht hier über Streit, über Krieg, über Gier, über Neid, über Ehebruch. Und er sagt, wer diese Dinge liebt, wer es liebt zu streiten, wer es liebt, andere zu töten, wer gierig ist, wer neidisch ist, der ist nicht Gottes Freund. Ja, natürlich nicht. Das sind die Dinge, die Gott hasst. Das ist ja logisch. Das schadet ja meinem Nächsten. Er spricht hier nicht vom Skifahren, vom Tanzen, vom Glas Wein trinken, davon, dass du dein schönes Kleid kaufst, mal gut essen gehst, davon spricht er nicht. Die Dinge darfst du genießen. Er spricht hier über ganz etwas anderes. Lesen wir nochmal Johannes, damit wir auch die zweite Stelle noch haben. Es ist immer wichtig, dass man genau hinschaut und liest, was sagt der Schreiber hier. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Was ist die Welt? Wovon spricht er? Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut oder der Stolz des Lebens, ist nicht vom Vater. Woher spricht er? Von Gier und vom Stolz. Wenn du Gier und Stolz liebst, dann liebst du nicht den Vater. Denn Gott, der Vater, ist nicht gierig und er ist auch nicht stolz. Hier geht es aber nicht darum, dass man nicht die Dinge der Welt genießen darf. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Weißt du, es ist oft schade, wenn Christen, die in diesem Ding behaftet sind, die meiden dann alles, was in der Welt ist. Für manche Christen ist sogar das, was wir am Dauernhof tun, weil wir predigen nicht nur das Evangelium, ja, wir gehen Skifahren, wir gehen Snowboarden, wir gehen Klettern, das siedeln sie schon an im Bereich fleischlicher Lüste. Weil das könnte ja weltlich sein. Aber das ist völlig unbiblisch, dieses Denken. Das kommt vom griechischen Denken, nicht vom biblischen Denken. Und leider dieses griechische Denken hat die Christenheit über Jahrhunderte extrem beeinflusst. Ich kenne Christen, die halten zum Beispiel Sport für völlig unwichtig oder sogar unbiblisch. Die sagen ja, der Körper, das ist nur ein Hindernis, der hindert mich, geistlich zu sein. Das ist völlig falsch. Jemand hat es mal so gesagt, der hat sehr gut ausgedrückt, der hat gesagt, er hat seinen Körper missachtet, er hat nicht auf ihn geschaut. Und er sagte, Gott hat mir eine Botschaft und ein Pferd gegeben. Ich habe das Pferd zu Tode geritten und jetzt kann ich keine Botschaft mehr verkündigen. Dein Pferd ist extrem wichtig, wenn du ein geistlicher Mensch sein willst. Darum, auch in unseren Bibelschulen, wir haben ja im Herbst und im Frühjahr Bibelschulen, 3 Monate lang. Wir machen viel Unterricht, aber Teil der Bibel ist 4-mal in der Woche müssen sie Sport betreiben. Weil wir glauben, dass Körper, Seele, Geist zusammengehören. Und wisst ihr, manchmal, wenn wir vergessen, dass wir auch einen Körper haben, der auch gepflegt werden will, wo man auch mal was tut und nicht nur isst und missbraucht, es ist unheimlich gut. Wenn man sich körperlich betätigt, fühlt sich die Seele wohler, es fühlt sich der Geist wohler. Und manchmal, wenn jemand, ich kenne Leute, die da ist echt nicht leicht und leiden unter Schwermut. Sage ich, warte was? Und dann denken sie, soll ich mehr beten? Dann sage ich, tu ein bisschen weniger beten und geh ein bisschen mehr joggen. Es wird dir als Mensch besser tun. Denn Gott hat uns so geschaffen. Wir sind Leib, Seele, Geist oder Geist, Seele, Leib. Und Gott will, dass alle drei bewahrt sind. Und darum ist es nicht ein Nebenthema, sondern es ist wesentlich. Und dass jeder andere Voraussetzungen hat, ja, das ist ja ganz klar, das haben wir alle. Einige von euch haben sicher einen hohen EQ, einige von uns einen niedrigen. Ja, damit müssen wir leben. Das ist okay. Einige von uns sind körperlich halt so konstituiert, dass sie mehr laufen können, die anderen weniger. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich das, was Gott mir gegeben hat, gut verwalte und bewahre. Darum tun wir auch das, was wir tun. Darum machen wir eine Erlebniswoche. Weil wir daran glauben, dass Gott uns als Einheit geschaffen hat. Und übrigens dieses Denken, dass Christen keinen Spaß oder Freude an den Dingen der Welt haben sollen, ist überhaupt nicht in der Bibel. Für einen Juden ist ein solches Denken total fremd. Ein Jude erfreut sich an den Dingen, die Gott ihm geschenkt hat. An Sex, an Feste, an Tanzen, an Feiern, an Trinken. Alles Geschenke von Gott. Ein Rabbiner hat mal eine gute Aussage gesagt. Er hat gesagt, Gott wird uns einmal zur Verantwortung ziehen für all die guten Dinge, die er uns gemacht hat und die wir abgelehnt haben. Martin Luther war auch nicht ganz dumm. Der einen guten Spruch gesagt hat, wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Auch nicht schlecht, gell? Ein anderer hat mal gesagt, ich glaube, das war der Augustinus, erfreu dich an Christus und gebrauche die Welt. Erfreu dich an Jesus und gebrauche die Welt. Wir sollten es aber nicht umgekehrt machen. Viele erfreuen sich an der Welt und sie gebrauchen Christus. Das ist umgekehrt. An Jesus erfreuen und die Welt gebrauchen, die er uns gegeben hat. Und Graf Ludwig von Zinzendorf, der ja sehr oft in den Losungen drinnen ist, aus guten Gründen, Er hat etwas, hat mir sehr gefallen. Er hat gesagt, jeder Christ braucht drei Bekehrungen. Ein Christ braucht drei Bekehrungen. Die erste Bekehrung, die er braucht, ist zu Jesus. Du brauchst Jesus, um Christ zu sein. Du musst dich zu Jesus hin bekehren. Nachdem aber ein Mensch jetzt Christ geworden ist, Jesus kennt, braucht er eine zweite Bekehrung, nämlich die Bekehrung zur Gemeinde Jesu, zur Kirche. Wir brauchen aneinander, wir brauchen die Gemeinschaft unter Christen. Ich kenne Christen, die haben sich durchaus zu Jesus bekehrt, bin ich mir ganz sicher. Aber die gehen in keine Gemeinschaft. Das wären alle ohne Ausnahme Eigenbrötler, schwierige Menschen, oft sogar ungut. Sie hatten eine Bekehrung zu Jesus, aber nie eine Bekehrung zu einer Gemeinschaft, wo sie Korrektur erfahren, wo sie Ermutigung erfahren, wo sie Lehre erfahren und bekommen. Ganz wichtig, dass jeder von uns an eine Gemeinschaft angebunden ist, wo er auch gefordert ist und gefördert wird. Und das Dritte sagt Zinzendorf, die dritte Bekehrung, die ein Christ braucht, ist die Bekehrung zur Welt. Wir müssen uns zur Welt bekehren. Denn es gibt wiederum Christen, die haben eine Bekehrung zu Jesus, die haben eine Bekehrung zur Gemeinschaft der Christen, aber da bleiben sie dann. Die kennen so gut wie keine Nichtchristen. Und das ist schlecht. Sondern wir müssen uns zur Welt bekehren. Das heißt, die Welt, die Leute, die da draußen sind, die brauchen Jesus, die hat Jesus lieb und die will Jesus gewinnen, auch durch mich. Darum ich, manche sagen, der Dauernhof ist zwar schön, aber der ist ja so zentral hier. Im Winter ist ja hier Hochbetrieb, natürlich. Noch zentraler kannst du gar nicht sein. Und gleich gegenüber ist die Hohenhaustenne, das ist die größte Après-Ski-Tanzlokal in ganz Europa. Ich finde das super, weil das sind die Leute, die Jesus brauchen. Ich habe wenig dafür über, dass Christen sich hinterm Wald verstecken und sich da in ihre Grüppchen treffen. Das ist nicht biblisches Zeugnis, sondern wir sind mitten in der Welt. Und ich bin dankbar, Mitarbeiter, die gehen aus, die gehen in die Bars und lernen Leute kennen und erzählen ihnen von Jesus. Manchmal kommt jemand mit und es geschieht was mit ihm. Drei Bekehrungen zu Jesus, zur Gemeinschaft und zur Welt. Und dann noch ein drei Minuten noch ein zweites Problem. Das eine Problem ist dieser Dualismus, wo wir so unterscheiden und trennen. Das zweite Problem ist, wenn die Dinge dieser Welt, egal wie gut sie sind, zum Ersatz werden für Gott. Und das ist dann ein Götze. Wenn ich ich lese ja die Bibel schon lange. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Tobi hat gestern gesagt, was verbindest du mit dem Wort? Was verbindest du mit dem Wort Götze? Oder Götzendienst? Ich habe früher, wenn ich in der Bibel gelesen habe, Götze oder Götzendienst, habe ich gedacht an irgend so eine Statue, die halt auf einem Hügel steht und da sind sie rumgetanzt und hatten Sex oder was weiß ich, so irgendwas. Das war für mich Götzendienst. Oder ein Götze. Aber ein Götze kann alles sein, auch etwas sehr Gutes, wenn es zum Ersatz wird für Gott. Das ist ein Götze. Ein Götze ist das, was in deinem Leben Gott ersetzt. Wenn ich versuche, meine Sehnsüchte, meine Wünsche bei dem Ding zu füllen, was nicht Gott ist, das ist ein Götze. Und das können gute Dinge sein. Es kann Anerkennung sein, ich suche Anerkennung durch Erfolg, Karriere, durch Geld, Besitz oder Macht, durch meine Talente, durch mein Können, das kann mein Götze werden. Ich suche Anerkennung, indem ich probiere, sexy zu sein oder witzig zu sein, das kann ein Götze werden. Sieh dir, diese Dinge sind ja an sich nicht falsch. Gott hat überhaupt nichts dagegen, wenn du erfolgreich bist, wenn du viel Geld hast, wenn du witzig oder sexy bist. Das ist alles schön. Aber wenn eins dieser Dinge zum Ersatz wird für Gott, dann ist es ein Götze. Und das ist der Punkt. Wenn wir versuchen, in diesen Dingen unseren Wert zu bekommen, den nur Gott uns geben kann. Und ich schließe mit einem Vers aus Prediger 3, Vers 11. Den könnt ihr auswendig lernen. Den brauche ich oft, wenn ich mit Leuten rede, die Jesus noch nicht kennen. Prediger 3, 11. Da sagt er schlicht und einfach, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Der Satz gefällt mir extrem. Das ist ein großer Vorteil, den du hast, einem Menschen gegenüber, der von Gott nichts weiß. Denn eins darfst du wissen, in diesem Menschen, egal was er weiß oder was er glaubt, da ist eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Diese Sehnsucht hat jeder Mensch. Sie kann vergraben sein, verschüttet, aber sie ist da. Sie kann verdrängt werden, aber sie ist da. Und darum dürfen wir mutig sein. Leute auf diese Ewigkeit anzusprechen. Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt und nur der ewige Gott kann diese Sehnsucht stillen. Seht ihr, alles, was wir in dieser Welt haben, schöne Dinge. Du kannst ein schönes Auto haben, genieße es, freu dich dran. Du kannst gut essen gehen, danke Gott dafür. Du kannst eine schöne Skitour machen oder klettern oder Höhle oder danke Gott dafür, wunderbar. Aber all die Dinge können nie deine Sehnsucht stillen. Und darum ist es uns so wichtig am Tauernhof, dass wir nicht nur in die Höhle gehen, sondern dass wir die Höhle gebrauchen, um Jesus zu schulen. Dass wir nicht nur Canyoning gehen, sondern dass wir den Canyon brauchen, um auf Gott hinzuweisen. Denn er ist ewig. Und ihn nehmt ihr mit. Den Canyon nehmt ihr nicht mit, die Höhle auch nicht, aber Gott nehmt ihr mit. Das ist, was ewig bleibt. Und das wollen wir gemeinsam erarbeiten, erbeten und in Abhängigkeit zu Gott immer wieder neu empfangen. Und darum muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt 24 Jahre da. Ich tue es immer noch genauso gerne wie am ersten Tag. Ich mache das jede Woche, was ich jetzt mache. Und ich mache es so gerne. Weil ich weiß, es ist das, was jeder Mensch letztlich sucht. Und die Antwort ist immer wieder Jesus. Aber wichtig ist, eine gesunde Lehre zu haben. Und da sehe ich ein großes Vorrecht, das wir haben, dass wir Leute hier eine Woche haben oder sogar Monate, wo wir aus bestem Wissen und Gewissen einfach Jesus weitergeben wollen in seinem Wort. Und sich immer wieder korrigieren lassen. Ich bin schon oft korrigiert worden. Wo einer gesagt hat, Peter, du meinst es zwar gut, aber das ist falsch, was du sagst. Sag ich, warum? Dann zeigt er mir es vom Wort. Dann sage ich, danke dafür, ich habe es nie so gesehen. Ich werde meine Meinung ändern. Hab nie Angst, deine Meinung zu ändern. Das ist nur ein Zeichen, dass du lebst. Christen, die ihre Meinung nicht mehr ändern, die sind tot. Die sind unbelehrbar. Es wäre doch ein Wahnsinn, wenn wir unsere Meinung nicht ändern würden. Das würde heißen, wir sind alle vollkommen. Es ist nur ein Zeichen, dass du ein ehrlicher, lebendiger Mensch bist, wenn du deine Meinung änderst, wenn du sagst, oh danke, ja genau, so hat Gott es, so steht es eigentlich, wenn man es genau liest. Habe ich bis jetzt missverstanden. Na und? Ich habe sogar ein Buch revidiert, 3 Kapitel, wo ich gemerkt habe, das ist nicht ganz richtig. Ja, aber mein, macht ja nichts, dann schreibst du es halt rein, das war nicht richtig. Ich bin ja kein Alleswisser und du auch nicht. Aber wir dürfen gemeinsam lernen und wachsen. Und das ist das Wunderschöne. Und eins weiß ich von Jesus, so wie er in den Evangelien beschrieben ist, Jesus ist gekommen, um Menschen frei zu machen. Alles, was uns einengt, was uns Leben nimmt, das darfst du wissen, ist nie von Gott. Wenn es von Gott ist, dann ist es immer lebenserweiternd. Dann ist es auch immer Freude. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist. Auch heute für viele von euch war die Höhle nicht leicht oder der Canyon. Und doch ist es dann eine Freude. Und so ist es auch im Leben mit Christus. Nicht immer leicht, aber es ist immer das Beste, was er auch mit uns vorhat. Ich bete noch, lieber Vater, ich danke dir, dass wir in dir und durch dich die Anerkennung haben, nach der wir suchen. Herr, wir alle suchen Anerkennung, wir suchen Wertschätzung.
Wir suchen Respekt und Liebe. Herr, all das hast du uns bereits gegeben, weil du sogar dein Leben für uns gegeben hast, der größte Liebesbeweis, den es gibt. Du hast uns nicht nur deine Zeit geschenkt, deine Aufmerksamkeit, du hast uns dein Leben gegeben, weil wir so wertvoll sind in deinen Augen. Und Vater, so danke ich dir, dass wir diese Woche gemeinsam erleben dürfen und lernen dürfen durch die Schöpfung, die Natur, in der wir uns bewegen, die eine laute Sprache spricht, durch dein Wort, die Bibel, das uns klar von Jesus erzählt, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, durch die Erlebnisse, die wir haben. Und ich bete, Vater, dass in all diesen Dingen dein Heiliger Geist zu uns reden kann und wir zugerüstet werden für ein Leben, wie es wirklich ist und nicht, wie wir es haben wollen. Darum bin ich so gerne Christ, bei dir, Herr, weil du mich zurüstest für dieses Leben, so wie es ist. Und dafür danke ich dir. Danke für diese Gruppe, Herr, für jeden Einzelnen. Du weißt, warum jeder da ist und du hast einen guten Plan mit und für uns. Dafür danke ich dir im Namen Jesu. Amen.